Puh, willkommen bei «Alles Blau». Ich bin Caro Palla und Gast in der zweiten Episode ist die Video- und Performance-Künstlerin Angela Marzullo aus Genf. Angela ist kurz vor Weihnachten zu mir in die Sprecherkabine gekommen und ein paar Wochen vorher ist ihr Buch veröffentlicht worden, «Homeschooling» im italienischen Nero Verlag. «Homeschooling» ist für Angela sicher ein wichtiges Buch, weil es eine Art auch einen Schlussstrich zieht unter ihre Arbeit von den letzten 10 Jahren, wo sie zusammen mit ihren Töchtern 7 Videoarbeiten gedreht hat zum Thema Homeschooling oder eben Heimunterricht. Durch das, dass Angela noch während ihrer Ausbildung schwanger geworden ist und innerhalb von 5 Jahren 2 Töchter geboren hat, hat sie das Thema natürlich umtrieben, das Thema Ausbildung, Erziehung, Schulwesen. Und sie hat anhand von theoretischen Texten, wie zum Beispiel von Walter Benjamin oder von der Hannah Arendt, von Pasolini, hat sie das Thema filmisch umgesetzt. Ich denke, jede Generation muss das Thema Ausbildung oder eben Schulwesen auch wieder neu verhandeln. Also, ja, wir müssen uns überlegen, was möchten wir unseren Kindern weitergeben, wie möchten wir das weitergeben. Und darum, denke ich, ist die Auseinandersetzung mit diesen Texten ist nach wie vor wichtig. Gerade Hannah Arendt führt ein paar extrem interessante Gedanken ins Feld, indem sie zum Beispiel sagt, dass das Kind, eigentlich sobald es die Tyrannei der Eltern sich kann entziehen kann, ist es einer noch viel schlimmeren Tyrannei unterworfen, nämlich der von der Mehrheit. Oder ein anderer Gedanke, wo mich sehr spannend dünkt, ist, sie sagt, nicht nur jedes Kind ist schutzbedürftig vor der Welt, sondern die Welt ist eben auch schutzbedürftig vor jeder neuen Generation, die eigentlich über sie herfällt oder in sie eindringt. Im Gespräch geht Angela auf die einzelnen filmischen Arbeiten auch ein. Aber wer sich dafür interessiert, die Filme zu sehen, denen empfehle ich, sie sind verfügbar auf der Homepage von Angela. Das ist www.angelamarzullo.ch. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich bei allen nochmal herzlich bedanken, die Pilotsendung gelost haben mit Ori Deppli, die mir Rückmeldungen geschickt haben, Inputs. Das hat mir sehr viel bedeutet und auch geholfen. Und ich versuche, besser zu werden im Podcasten. Und ich habe jetzt Freude an dem Gespräch mit Angela, wo ich glaube, hat eine gewisse Ruhe drin. Es ist sehr umfassend. Und ja, wir haben uns wirklich Zeit lassen. Ich denke, das ist etwas, es ist eine Art von Gespräch, wo wir sonst nicht zu hören bekommen auf die Art. Darum bin ich jetzt extrem stolz und habe Freude, Angela anzukünden. Also, Mikro ab für Angela Marzullo.
Die Religion in meiner Kindheit hat ganz einen hohen Stellenwert gehabt. Und darum heisse ich auch Angela. Also meine Mutter hat mich, also ich bin untauft, sagen wir mal, aber der Name ist ausgewählt worden, wirklich, sagen wir, aus spirituellen Gründen. Und gleichzeitig ist das natürlich für mich, je länger, je mehr ein Neffe. Und ich glaube, ich habe auch wegen dem dann auch einen Künstlernamen noch ausgewählt.
Makita.
Ja, Makita ist mein Künstler, also mein Performance, mein Performerinnenname.
Schaffst du auch mit Makita?
Ja, nicht unbedingt. Es ist eigentlich nicht die Idee vom Branding, es ist eigentlich wirklich mehr die Idee vom Tool. Es sind halt wie so zwei verschiedene Stränge, wo ich die letzten paar Jahre dran war. Und alles, was Performance ist, ist unter Makita.
Und wieso haben deine Eltern dich nicht taufen wollen?
Weil meine Mutter kommt aus einer ganz strengen evangelischen Sekte und die machen nur Erwachsenentaufe. Und das ist eigentlich für uns, also für mich und meine Schwester gut gewesen, weil dann sind wir nicht getauft worden als Kind. Und zum Glück hat es dann meine Mutter geschafft, eben aus dieser Sekte auszusteigen. Und wir sind dann eben in dem ökologischen, mehr dann eigentlich der Landeskirche gsi, aber so in dem ökologischen 70er-Jahr-Aufbruch, so die neue Kirche. Und das war eigentlich eine lustige Zeit gewesen. Also ich glaube, ich bin eigentlich das geworden, aus dieser Bewegung raus.
Und haben deine Eltern in der Kirche geheiratet?
Nein, weil mein Vater ist eben Katholik. Mhm. Und auch noch dazu mal, ich meine, das muss man wissen, also die Italiener, die hier in die Schweiz gekommen sind, das ist jetzt wirklich wie, ich weiß auch nicht, aber wirklich Schwarzafrikaner heute halt, oder? Und das unterschätzt man jetzt geschichtlich im Rückblick. Es ist immer so, es gibt so einen romantischen Rückblick auf die Italiener und die ganze Pizzeria-Integration. Aber ich weiß es noch, ich mag mich auch noch daran erinnern, es war nicht so gewesen. Und dann, durch das eigentlich meine beiden Eltern doch eigentlich ihre, also nicht hat welche die anderen Kirche übertreten, haben sie einfach nur auf dem Standesamt geheiratet. Mhm. Und eben, und durch das ist, bin ich und meine Schwestern sind nicht getauft. Mhm. Und unsere Kinder sind auch nicht getauft. Also sagen wir mal, das ist vielleicht das Einzige, was uns alle miteinander verbindet.
Also deine Schwester hat auch Kinder, ja. Und die sind auch nicht getauft.
Ja, ja. Genau. Sie hat auch zwei Mädchen, genau.
Wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Rümlang aufgewachsen.
Und wie war das?
Wenn ich zurückdenke, das war eigentlich wirklich eine glückliche Zeit für mich als Kind. Also so im Nachhinein verstehe ich ein bisschen mehr, eigentlich, was dort alles irgendwie auf dem Spiel gestanden ist. Aber die Zeit an und für sich war behütet für mich. Also ich bin nicht irgendwie, soll ich sagen, traumatisiert von dieser Familiensituation oder so. Aber einfach wie ich bin auch viel verrissen die ganze Zeit. Und ich bin früh habe ich angefangen Velo fahren. Und ich bin immer mit dem Velo unterwegs gewesen. Und das mache ich heute noch. Das sind, glaube ich, wirklich so meine ersten so Freiheitsgefühle gewesen. Und das ist nicht unterbunden worden. Und mit meinem Vater bin ich immer auf dem Fußballplatz gewesen. Also von dem her habe ich dann auch wirklich so ein bisschen die Männerwelt kennengelernt und kennt.
Also du hast nicht so den abwesenden Vater gehabt?
Nein.
Den präsenten Vater?
Ja.
Schön.
Also ja, aber eben, das sind die Italiener gewesen und ja, das ist dann abgegangen auf dem Fußballplatz und das ist dann noch rassistisch gewesen, weil sie haben ja den italienischen Club gehabt. Und voilà, das hat dann auch irgendwie Schlägereien gegeben und viel Alkohol und ja, wirklich eben.
Aber bist du Zaungast gewesen oder hast du mitgespielt?
Also nein, mein grosses Drama war, als eben alle Buben können im Fußballclub außer dich. Wie ich habe immer mit anderen Buben natürlich Fußball gespielt auf dem Spielplatz. Und ich habe das lange nicht gecheckt, dass ich dann nicht in den Club mit ihnen kann. Und das war wirklich dramatisch für mich. Ich konnte dann manchmal schon auch mit dem Training von meinem Vater und ich konnte dann auch mit ihm ein bisschen trainieren und so. Das war überhaupt kein Problem gewesen. Aber ich konnte nicht mit meinen Freunden im Club spielen. Und ich wollte nicht in einen Mädchenclub. Das hat es ja dann dort auch irgendwie mal gegeben. Das ist dann auch mal irgendwie zur Sprache gekommen. Und das war für mich irgendwie ein Horror gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt, nein, das ist so das Ghetto und so. Ich wollte wirklich einen gemischten, also schon ganz als kleines Mädchen habe ich gesagt, ich wollte einen gemischten Fußballclub. Das gibt es leider heute immer noch nicht, aber das ist mein Leitmotiv.
Zu wem hast du das gesagt? Zu deinen Eltern?
Zu meinen Eltern und auch zu den anderen Freunden und auch mit den anderen Buben diskutiert. Und ich habe gefragt, ja, wo ist denn das Problem? Und sie hat gesagt, ja, weißt, das Problem ist vielleicht Dusche. Da dachte ich, aha. Ich habe gesagt, ja, ich kann mich ja neben dran ziehen, das ist überhaupt, also das stört mich nicht. Aber eben, also eben, voilà. Das war dann eine Art so ein bisschen Argument.
Dusche, oder?
Voilà, drum. Also, von dem her ist eigentlich meine Fußballkarriere eigentlich verhältnismäßig kurz gewesen und ein bisschen dramatisch, aber eben, aber gleichzeitig eben auch die Freiheit von eben irgendwie auf dem Fußballplatz rumkreien und rumrennen und so, das hat auch dazugehört.
Und hast du noch andere Sportarten gemacht?
Nein, nachher habe ich es dann wirklich aufgegeben. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, dort wäre ich am liebsten dabei gewesen. Aber das ist auch etwas, was mir jetzt noch im Nachhinein ein bisschen leid tut. Ich hätte eigentlich noch gerne ein bisschen mehr, wirklich, sagen wir, im Sport weitergemacht. Aber meine Eltern haben das hier nicht gefördert. Oder das ist ihnen nicht irgendwie, die haben das nicht irgendwie gecheckt, dass das könnte irgendwie auch gefördert werden. Aber meine Schwester, sie hat weitergemacht.
Also. Ist sie jünger
als du? Nein, sie ist grösser. Und sie hat dann Basketball gespielt. Und auch also ziemlich fast in der ersten Liga. Also wirklich so halbprofessionell. Und sie macht jetzt auch weiter mit ihrer Tochter, aber Volleyball.
Das war auch Zerümmern?
Ja, also Ja, das war alles in Rümland, aber meine Schwester, sie wohnt jetzt in Italien. Das war eben komisch gewesen. Meine Eltern sind eben nicht zurück nach Italien, als ich verhältnismäßig jung war. Das war ich etwa 20. Und das war eigentlich ein rechter Schock gewesen. Weil bei uns ist das nie angekündigt worden, ja, wir gehen zurück. Oder weißt, es hat viele sogenannte Highway-Italiener gehabt, wo es immer wieder gekommen ist, ja, wir gehen dann zurück ins Haus und so. Das ist bei uns überhaupt nie zur Sprache gekommen, dadurch, dass meine Mutter Deutschschweizerin war und ich eben, wir hatten ja die ganze Familie gehabt, in Rümlang. Und dann auf einmal, auf einen Klopf sind es gegangen, also innerhalb, weiss ich, vor 2 Monaten etwa. Und ich bin dann so ein bisschen ganz allein da zurückgeblieben.
Aber hast du noch mit ihnen zusammengewohnt in dieser Zeit?
Nein, ich bin gerade ausgezogen eben auf Zürich. Und das ist dann alles so ein bisschen, hat sich das wirklich so ein bisschen überschnitten. Und das war für mich wirklich ein Schock gewesen, dass sie dann dort einfach abgehauen sind.
Aber kennengelernt haben sie sich in der Schweiz?
Ja.
Also deine Mutter ist dort dann das erste Mal auf Italien gelebt?
Ja, das ist, ja. Und sie ist dann auch zurück und sie lebt jetzt auch noch in Italien.
Sind sie in Apulien?
Ja.
Also in der Nähe, sind sie auch in der Nähe von der Verwandten von deinem Vater gegangen?
Ja, sie sind eigentlich wieder ins gleiche Dorf zurück, wo mein Vater herkommt und wo auch die ganze Familie ist. Aber mein Vater ist verstorben und meine Mutter ist dann einmal zurückgekommen in die Schweiz, um irgendwie zu schauen, ob sie vielleicht da wieder etwas anfangen könnte. Und sie hat einfach gesagt, nie mehr. Und sie ist jetzt auch wieder zurück.
Und wo ist das? Wie heisst das Dorf?
Also das ist, die Gegend heisst Taranto.
Ah, okay, das ist, wo du auch den Film gemacht hast.
Aber das sind das so ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen mein Werdegang, warum ich, sagen wir, massiv feministisch geworden bin. Hat, glaube ich, schon mit dem Fußballclub Brümlang zu tun.
Du hast etwas wollen machen und sie haben dich nicht gelassen.
Mhm.
Also so.
Ja, es ist jetzt eben so. Also das ist eigentlich wie, man muss jetzt sagen, das ist wie ein Mode, Projekt wurde, die ganze Tarantella, eigentlich wirklich so für Touristen im Sommer. Es ist nicht in dem Sinn etwas, das wirklich noch vor Ort kultiviert ist. Es gibt noch Leute, die es können, aber es ist noch wie von den Jungen wieder aufgenommen worden, wie so der Volk, so das authentische Süditalienische. Und gleichzeitig ist es nicht etwas, das eine Kontinuität wirklich gehabt hat. Also es ist noch wie eine neue Vermarktung. Ja. Und ich habe ganz verschiedene Sachen gesehen. Und letzten Sommer habe ich das erste Mal wirklich etwas Interessantes gesehen, sagen wir mal, weißt, wo nicht nur so Kostümshow ist, eine Art, wo wirklich eine Frau hat eine Performance gemacht und genau, also ich kenne ja eigentlich die Filme auch, wo eben auch der Pasolini gedreht hat über Tarantella und dort ist eigentlich die ganze Tanzsequenz, die im Film aufgenommen worden ist, von Pasolini, hat sie auf dem Dorfplatz wieder getanzt. Und das ist wirklich das erste Mal, wo ich sage, ich so etwas Authentisches wieder gesehen habe. Also es war wirklich so, sagen wir, Modern Dance gewesen und eben nicht irgendwie...
Aber ist es eine choreografierte Szene oder ist das etwas sehr tradiertes? Also hat der Pasolini seinen Film gemacht hat, hat er jemanden beauftragt mit dieser Choreografie oder ist es etwas schon viel Älteres gewesen?
Nein, es ist, also ich meine, wo der Pasolini angefangen hat zu filmen, das ist noch mit Schnatz, das musst du dir vorstellen, wie wenn jemand jetzt irgendwie geht, ich weiß auch nicht, irgendwo in Urwald filmen, also jetzt ist es ja nicht mehr so. Aber sagen wir, der Süden hat wirklich nicht existiert. Also ab Rom haben die Leute wirklich ein bisschen Sorgen gehabt. Und sagen, also er ist eigentlich aber mit einem Ethnographenpaar und die haben dann auch eine Studie gemacht eben über den Süden. Und dann haben sie eben die ersten ethnographischen Filme gemacht und der Pasolini ist mit ihnen mitgereist eigentlich. Und von dem her ist es eigentlich wirklich ein ethnographisches Filmprojekt und wirklich etwas, was vor Ort noch wirklich stattgefunden hat in den 70er Jahren.
Ich glaube, in der Nachkriegszeit sind viele interessante Bewegungen im Film sind aus dem ethnographischen Film herausgekommen. Eigentlich die ganzen neuen Formen von Dokumentarfilmen sind, ich glaube, ganz viele sind aus dem ethnographischen Film herausgekommen.
Ja, also ich war mal an einer Konferenz in Rom und sie haben einfach gesagt, die Ethnographen sind die Einzigen, die Geld hatten, um, sagen wir, auch Filmmaterial und eine Filmcrew können
finanzieren, zahlen.
Ja, genau. Darauf beistellen. Und das war eigentlich so ein bisschen ihr Eingang dann auch gewesen, sagen wir, ins Kino oder so, in Filmen.
Ja, und Also vielleicht, um noch mal ein bisschen zurückzukommen, ja, in die Zeit, wo deine Eltern noch in der Schweiz gelebt haben, zu Rüngelang. Was haben sie beruflich gemacht?
Also eben, das habe ich mir gerade vorher überlegt, wie ich als Kind, weißt, musst du immer irgendwelche Formulare ausfüllen, was dein Vater macht oder schafft. Und ich weiss, ich habe nie mehr geschrieben, Hilfsarbeiter. Voilà. Das war für mich irgendwie kein Problem gewesen. Das hat sich auch nie, ist auch nie in Frage gestellt worden, aber das war seine Berufsbezeichnung gewesen.
Aber vor allem auf dem Bau?
Nein, nicht auf dem Bau. Also er hat in der Metallindustrie geschafft, ja, aber nicht beim Bäuerli. Das hat meine Mutter nicht wollen, dass er geht in die Waffenindustrie. Ja. Drum. Das hat, also hat schon gewisse Ethik, also sagen wir mal so ethische Ansätze gehabt bei uns. Wo du manchmal nicht denkst, dass die Leute auch, weißt, sagen wir wirklich so von der, also von der einfacheren Schicht, dann doch auch können eben einen Unterschied machen, von wo sie arbeiten wollen. Das ist überall, aber nicht beim Bäuerli.
Wo hat er dann geschafft?
In den Bauern. Mhm. Die machen, haben so Kassenschränke gemacht. Mhm. Mhm. Und machen auch verschiedene Möbel für so Industriegebäude.
Mhm. Und deine Mutter war Hausfrau?
Ja, also sie ist eigentlich Schneiderin. Mhm. Und sie hätte eigentlich gerne wollen, nachher noch irgendwie Design studieren oder so. Also Textildesign. Und hat das aber nicht gemacht. Eben durch ihre familiäre Situation ist sie, ich glaube, es wirklich nicht zu weh gewesen da. Und nachher hat sie meinen Vater kennengelernt, am Bahnhof. Voilà.
Und wie hast du deine Schulzeit empfunden? Bist du gerne in die Schule gegangen? Hast du gelitten?
Ja, das ist wirklich, das ist so ein bisschen eine heikle Frage. Nein, ich bin eigentlich gerne in die Schule. Ich bin eben so ein Schnurri und ich habe, das war für mich gut gewesen, dort irgendwie go.
So sozial laufen.
Ja, genau. Lauf, mach ein bisschen etwas und so. Und ich bin natürlich, sagen wir, auch so ein bisschen schon dominant gewesen hier. Also irgendwie auch mit den Buben und einfach Zeug und Sachen. Also ich habe das gut gefunden. Nachher der Unterricht an und für sich, ich bin nicht wirklich eine gute Schülerin gewesen. Aber ich bin auch nicht schlecht gewesen. Aber ich habe nie Aufzüge gemacht. Wirklich mein ganzes Leben lang nie Aufzüge gemacht. Also sagen wir mal, das ist...
Also nicht ehrgeizig gewesen?
Ja, einfach nicht... Oder auch dann nicht noch die Energie gehabt, irgendwie nachher nochmal hinzuhocken. Das sagen wir, das ist wirklich so ein bisschen der Problempunkt gewesen. Und meine Mutter hat mich nicht zwingen, Aufzüge zu machen. Obwohl sie hat Aufzüge Nachhilfestunden den anderen Italiener Kind. Aber irgendwie mit mir ist es irgendwie nicht gegangen.
Aber ist es denn ein Problem gewesen?
Ja, in dem Sinn, ich hätte vielleicht ein bisschen bessere Noten gehabt. Also ich bin nicht schlecht gewesen, aber ich kann irgendwie, weiss ich, 4 bis 5er gehabt, so. Und dadurch, dass ich immer aktiv war, bin auch im Unterricht, ist das irgendwie, hat sich das auch immer ein bisschen aufgehoben. Nein, nein. Ich habe nur einmal, das war wirklich ein heikler Punkt gewesen, und zwar, dort hätte es wirklich bergab gehen. Und zwar, ich weiss nicht genau warum, aus der 6. bin ich dann in die Real gekommen. Und das war eben ein bisschen blöd gewesen. Weil das ist, ja, das habe ich eigentlich nicht wollen, in die Real.
Wie ist denn das bestimmt worden, mit dem, anhand von deinem Notendurchschnitt?
Ja,
oder hat der Lehrer euch zugewiesen?
Nein, also wir hatten dort einfach in der 6. Klasse eine ein komische Lehrerin gehabt. Da bin ich irgendwie wirklich so ein bisschen dort irgendwie runtergeschliffert. Und ich hatte dort auch einen Lehrer gehabt, und das war auch ein Italo, das ist überhaupt nicht gegangen. Und ich habe dann wirklich eine Krise geschoben. Und nachher haben sie mich zuerst in die Oberschule also weißt du, so irgendwie eben Italo und so in die Oberschule. Ja, wirklich so abschicken, ja, geh doch du zu denen. Und ich habe dann gesagt, es kommt nicht in Frage. Und habe dann eine Zeckprüfung gemacht und bin dann durchgekommen. Mhm. Und nachher ist dann, also ist das wirklich kein Problem mehr gewesen.
Aber also das hat, ab der zweiten Oberstufe bist du in Zeckprüfung.
Ja, genau. Aber das hätte wirklich blöd rauskommen dort. Der Lehrer ist mir auf den Geist, wie der hat einen Barhocker genommen. Zum Unterrichten. Und ich bin ja natürlich, weißt du, 12 gewesen, oder? Und das hat mich zum Durchstart gebracht.
Wie so ein Stand-up-Comedian, die haben doch auch immer Barhocker.
Genau, und ich habe einfach gefunden, das geht einfach nicht. Und das hat, eben, das ist dann, sagen wir, das zweite Mal gewesen, wo ich mein zweites feministisches Manifest geschrieben habe. Nach dem Fußballclub, der Barhocker. Nein, sagen wir einfach so ein Schlüsselerlebnis von meiner Kindheit.
Und musisch, ihr habt Musik- und Zeichnungsunterricht wahrscheinlich gehabt?
Ja, aber ich habe immer gebastelt. So, bei uns zu Hause war es ein riesen Puff, weil meine Mutter die hat immer gebastelt und kreiert und gestöffelt. Und es ist einfach wirklich... Und das war lässig bei ihr. Alles ist immer rumgelegen. Also was ich jetzt heute nicht mehr vertrage, aber da war das gut für mich. Und mir, also ich bin total musisch gefördert worden, eigentlich schon von ganz, wirklich von früh.
Also sie hat dich auch ermutigt und eben durch das Material verfügbar war. Und
ja, aber natürlich nicht offizielles Material. Sagen wir, das war immer das Drama. Ja, vielleicht weisst du, irgendwie Krüppelschere oder irgendwie... oder irgendwie... Das ist auch jetzt eben das Problem zum Nähen. Es hat nie Güffli. Also einfach oder so. Und dann musst, aber das war ja auch lustig. Eben durch das hat man wirklich selber irgendwie ein bisschen herausfinden.
Und was hast du denn gerne gemacht?
Ja, ich habe auch gerne so eben mit der Schere rumgeschnitten. Und so Collagenzeug habe ich auch gerne gemacht. Und auch viel gezeichnet. Und viel eben mit Stoffen rumgeschnitten. Also wir haben dann auch viel genäht. Und ein bisschen gelismet haben wir auch. Ich habe zum Beispiel gelernt, 1x1 mit dem Lismen.
Und wann hat sich das für dich abzeichnet, dass das auch etwas ist, was du beruflich möchtest weiterverfolgen?
Ja, ich habe natürlich nie gedacht, dass ich Künstlerin werde als Kind. Das ist, also sagen wir mal, in dem Sinn, es hat einen Künstler im Dorf, und das war auch unser Nachbar, der Egon Hirzel, hat er geheißen. Und der hat eigentlich die gleichen Sachen gemacht wie der Giacometti. Mhm. Wirklich so ein Gusseisenfigürchen. Und ich glaube, er hat hier auch so ein bisschen die Oerlikon-Szene, also hat wie zu dieser Oerlikon-Szene gehört, eine gewisse Zeit, mit dem Giger und wirklich so ein bisschen, voilà, die, also sagen wir wirklich so ein bisschen die Eigenartigen. Und durch das, der hat zum Beispiel so riesige Bilder gemalt und die sind dann immer in seinem Garten rumgestanden. Also ich habe schon auch manchmal so etwas mitbekommen, was könnte irgendwie Kunst sein. Aber sagen wir, es war nicht etwas, wo mir wirklich... also ich bin nie in ein Museum als Kind oder so.
Und hast du das Gefühl gehabt, dass deine Eltern sich Sorgen machen um deine berufliche Zukunft? Haben sie versucht, dich in eine gewisse Richtung zu lenken? Oder war es sehr offen gewesen? Oder ist das von den Lehrern her?
Ich habe natürlich zuerst mal... Am Anfang habe ich nach der Säge gedacht, ja, ich könnte ja Lehre machen. Und bin dann auch ein bisschen schauen, eben vielleicht Keramikerin oder das hat wäre vielleicht noch etwas so, so gewesen für mich. Oder eben Flachmaler. Aber das ist wirklich, zum Glück habe ich das nicht gelernt, weil ich kann das heute noch nicht. Also ich bin einfach ein Schwein auf dem Bau. Streichen, das geht nicht. Ich bin wirklich... ich habe einfach getropft und Zeug und Sachen. Ja, und nachher... Ja, ich wollte eigentlich wirklich noch in die Schule, nach der Säge. Und ich bin dann zum Glück wirklich... Dort hatte ich wirklich Glück gehabt. Ich bin dann auch immer ins Jugendhaus in Rümland. Das war wirklich etwas Gutes gewesen. Und dort sind ja, wie ich jetzt immer noch, also eben, die Jugendhäuser sind eigentlich meistens von den Immigrantenkindern besetzt. Und das war wirklich lässig gewesen. Und wir hatten auch gute Sozialarbeiter gehabt, die natürlich in Zürich gewohnt haben. Aber dann sind sie von Rümland gekommen und im Jugendhaus geschafft. Und dort hat sie eine gute Sozialarbeiterin gehabt und sie hat mir vorgeschlagen, dass ich nach Zug in eine Diplom-Mittelschule könnte. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war so wirklich lässig, weil das war eigentlich eine so ein eine Hippie-Schule gewesen. Und dort hat es auch viel Musik, also wirklich Musikunterricht gehabt, also sagen wir zeitgenössische Musik und einfach ganz viele verschiedene so Fächer, aber in eine ganz engagierte Art und die mir wirklich gefallen hat.
Also, total interessant, dass in Zug.
Ja, in Zug.
Gibt es die Schule noch?
Ja, die gibt es noch. Also es war wirklich so eine Pilotschule gewesen aus der, ich weiß auch nicht, wann sie die aufgemacht haben, vielleicht schon in den 70er Jahren, ja, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie Anfang der 80er Jahre. Und es war auch immer so ein Provisorium gewesen, so wie so zwei, also vier Container irgendwie, die dort gestanden sind. Und es haben die Leute eben können von außen kommen und aber auch ganz bünzlige Zuger Bürgerkind sind dann auch da.
Genau, du bist ja dann ausserkantonal. Ja, genau. Ist das für dich kostenpflichtig gewesen?
Ja, also das haben dann meine Eltern dann dort gezahlt. Also sag mal, das ist wirklich das Einzige, wo sie, also, nein, wo sie dann wirklich mich unterstützt haben in dem. Oder was wo noch in ihren Möglichkeiten war, in dem Sinn.
Und ist das nochmal 3 Jahre gegangen?
Zwei Jahre. Und nachher ist es dann ein bisschen dramatisch geworden. Ich kann eigentlich wieder Sozialarbeiterin werden. Und habe dann natürlich die Praktika gemacht und Zeug und Sachen. Also in den Kinderheimen und im Heizen Holz, hier in Hönk. Und ich bin dann nach Luzern, ich weiß auch nicht warum, aber das Gefühl, ja, okay, vielleicht in Luzern habe ich mich dann dort angemeldet. Und die haben mich dann nicht genommen. Und das war für mich wirklich schwierig, weil ich es wirklich nicht verstanden, was dort gelaufen ist.
Bist du vielleicht ein bisschen jung
gewesen? Nein, aber das Problem ist, was wirklich schockierend war für mich, ist, die machen, weißt, alles so Psychotests. Und am Schluss sagen sie dir irgendwie nicht, weißt du, ob du ein Psycho bist oder nicht. Also von dem her habe ich mich dann abgesetzt von dieser Szene und dachte, okay, wenn die findet, vielleicht bin ich ja ein Psycho, muss ich ja mal jemand anders schauen. Nein, aber
das du, und, ist... Aber wo du das Praktikum gemacht hast oder Praktika, hast du dir dort schon überlegt, was dich würde interessieren? Welche Richtung, welche Institutionen? Mit...
Ja, ich kann auch wollen, so danach in die Jugend arbeiten, also die Animation. Ja. Also, das wäre für mich gut gewesen. Aber eben, die haben mich nicht wollen. Und ich bin dann dort schon wirklich hässig gewesen. Und ich bin dann aber auch auf Zürich gewohnt dort. Und nachher ist Wolgrott. Es hat Wolgrott gegeben. Und ich bin dann natürlich etwa 4 Jahre lang einfach, also nicht umgehängt, aber wirklich so Zürich mitgemacht. Ja.
Also für die Hörerinnen und Hörer unter 5, nein, sagen wir unter 30.
Unter 12.
Wolgrott war ein besetztes Areal. Eine ganze Blockrandüberbauung. Also eigentlich die Wolgrott-Fabrik und dann Nadis Nader ist die ganze Blockrandüberbauung besetzt worden. Und etwa 4 Jahre, wann war das? 92 bis 95 oder so. So um die Zeit herum.
Ja, genau, wirklich so die ersten 90er Jahre. Also für mich war das Paradies. Also dort ist wirklich eine Welt aufgegangen.
Aber du hast nicht dort gelebt?
Nein, ich habe nicht dort gelebt, aber ich habe mich dort politisiert. Und da sagen wir, das war wirklich eine gute Schule. Eine radikale Schule. Aber sagen wir, ich bin auch dort so, wie es erstmal so aus meinem Milieu rausgekommen. Und eben also mit all den anderen irgendwie Leuten halt von, weiss ich wo, also wirklich bunt durchgemischte Zürcher Szene und auch irgendwie Leute von außen. Und gleichzeitig war es nicht nur eine lustige Ecke, weil eben, es war ja noch die ganze Blattspitzgeschichte, also es war sehr kompliziert. Sagen wir, ich sage, es ist Paradies, aber gleichzeitig war es auch die Hölle. Also weißt du wirklich, so hast du das Gefühl, du bist irgendwie in einem komischen apokalyptischen Film eingefahren. Also ich bin dort ein vom Land gekommen. Also nicht total wohlbehütet, aber sagen wir trotzdem nicht vorbereitet auf so, sagen wir, soziale Misere.
Es war auch wie alles auch nochmal so konzentrierter gewesen, was du wahrscheinlich sonst auch würdest erleben. Aber dort ist alles so in konzentrierter Form.
Genau, es war wirklich intensiv gewesen. Aber auch wirklich eine gute, wie soll ich sagen, einen guten Einstieg ins Erwachsenenleben. Weil es hat total eine gute Energie rum gehabt auch. Also wirklich, ich habe mir das letzte überlegt. Ich habe gedacht, man müsste wirklich überall ein Wolgrott haben.
Gut, ein Kochareal gibt es.
Aber für jede Generation müsste man eins haben.
Aber ich glaube, es schafft sich auch jede Generation, das.
Nein, ich glaube auch. Eben, aber auf jeden Fall, das war wirklich einfach so, wie soll ich sagen, so der riesenfreie Raum gewesen und eben wirklich auch die ganz politische Erziehung oder Nacherziehung von mir. Weil in dem Sinne, ich komme nicht aus einem politischen Milieu von meiner Familie her. Und das hat mich dann wirklich, also eine Art so meine eigene, mein Erwachsenenleben sehr geprägt. Ja, nein, und dort habe ich natürlich auch mit Künstlern in Kontakt gekommen und weiss ich, eben halt Leute, die ich aus anderen also kulturellen Kreisen auch, und Schichten, also ich meine, das war ja auch noch lustig gewesen. Gut, ich meine, das ist etwas, was man jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen mehr merkt, aber sagen wir, weisst, es sind auch viele Rich Kids dort rumgehängt und das ist ja auch noch lustig, weil wenn man jung ist, merkt man ja nicht so wirklich den Unterschied, wer von wo kommt, aber gleichzeitig gibt das auch eine gewisse Energie an dem Ganzen, also wenn es wirklich gut durchmischt ist. Und ich glaube, dort bin ich so mal wirklich eingestiegen, sagen wir mal, in die ganze Idee von der Kreativität. Also so mal als erstes. Und dann mit der Zeit habe ich dann wirklich auch kulturell herausgefunden, was Kunst ist überhaupt. Eben, ich bin vielleicht dann das erste Mal ins Museum. Das Kunstmuseum.
Da bist du so 20
gewesen. Ja, genau. Das ist das erste Mal ins Kunstmuseum. Nein, aber sag mal, ich bin wirklich so ein Quereinsteiger. Also ich weiß nicht mehr. Doch, ich würde es schon noch so sagen. Und ich habe dann auch lange gebraucht, bis ich dann mal wirklich mich getraut habe, in eine Schule anzumelden.
Ich bin dann, was hat denn das gemacht, dass du dich traust? Also wenn du sagst, du hast dich zuerst nicht getraut, was ist dann passiert, dass du dich plötzlich getraut hast?
Ja, einfach weil ich dich mit dieser Szene ein bisschen verkehrt habe. Und eben, es hat dort auch Leute gehabt, die haben Atelier gehabt. Ich habe dort auch wieder angefangen, wirklich so ein bisschen arbeiten. Aber natürlich einfach wirklich so frei, oder? Mhm. Und habe auch gemalt und Zeug und Sachen. Und eben, und dort habe ich dann wie irgendwie gefunden, okay, ich mach, also das erfüllt mich schon. Und dann habe ich gefunden, ich würde eigentlich noch gerne wirklich das professionell machen. Und dort habe ich dann auch wie noch mal einen Bruch gehabt mit der eben Wohlgrotz-Szene, wo man eben wirklich nicht hat wollte, die Schule. Es war wirklich also meine total Anti-Institution gewesen. Und ich habe aber gesagt, ich wollte die Schule. Mhm. Das war mir sehr wichtig gewesen. Aber ich habe so das Gefühl, ich komme gar nie, zum Beispiel Kunst da in Zürich, das für mich unmöglich zu sein. Also überhaupt die Vorstellung, dass sie mich nehmen. Also ich habe das Gefühl, das ist unmöglich, dass ich dort reinkomme.
Bei mir genau das Gleiche. Und hast du es dann an verschiedenen Orten probiert?
Ja, nein. Also ich habe gar nie dort eingegeben. Aber es war eigentlich noch komisch gewesen, wie ich habe... ja, ich habe mich total unterschätzt, eine Art, ist ja gleich, aber, oder weiss ich, oder Mühe kann mich einschätzen, wo ich eigentlich stehe. Und ich habe dann herausgefunden, dass es die F&F gibt, und ich habe mich dann bei denen eingeschrieben. Mhm. Und das war dann auch total lässig gewesen.
Und haben sie eine Art einen Vorkurs angeboten, oder gerade einen Fachkurs?
Ja, nein, sie hatten eigentlich so wie einen Vorkurs gehabt. Und das war auch gut für mich. Und dort habe ich dann eben auch ein Videokabel gesehen und eine Videokamera. Und eben wirklich so den ganzen Medienbereich. Und das hat mich wirklich schon fasziniert. Und gleichzeitig bin ich natürlich nicht so viel in der Schule gewesen. Also. Aber sag mal, das war wirklich so mein Einstieg gewesen, eigentlich wirklich so in meine Kunstausbildung. Und nachher habe ich gedacht, ja gut, ich will wirklich Video machen. Und zum Video machen hat man entweder nach Basel oder nach Genf. Und irgendjemand hat mich einfach dann reingeböchselt und mir geholfen. Nein, nicht irgendjemand. Also zwei Frauen haben mir geholfen, mein Dossier zu machen für Genf. Und die eine Frau war auch schon in Genf, Modiner. Und sie hat gesagt, komm, das ist eine gute Schule. Und sie hat dann dort ein bisschen vorgeredet für mich. Und in Zürich, Pascal hat mit mir das Dossier gemacht. Und dann habe ich wirklich, und die haben mich dann auch genommen.
Super. Dort.
Ja, ich hatte sehr Glück gehabt.
Also musst du eine Videoarbeit...
Ja, ich habe so ein gemischtes Dossier gemacht, eigentlich so ein bisschen, wie ich jetzt noch arbeite. Also es hat so ein bisschen Kleider drin gehabt, ein bisschen Performance-Fotos, ein bisschen Videobänder. Das ist so ein bisschen... Idee gewesen. Und alles so in den gleichen Plastiksäckchen abgehackt, die ich genäht habe und so mit der Etikette. So ein bisschen. Nein, das war noch lustig gewesen. Und das hat auch eingehauen. Und Französisch, ja, ich habe einfach lange nichts verstanden.
Haben Sie Französisch unterrichtet?
Ja, ja.
Weil das ist, glaube ich, heute auch etwas anders. Wird so viel Englisch unterrichtet in den Kunsthochschulen?
Nein, also dort war wirklich alles auf Französisch gewesen. Und ich glaube, ich habe einfach, sagen wir mal, die ersten zwei Jahre habe ich wirklich praktisch nichts verstanden. Mhm. Und gleichzeitig ist mir irgendwie, ich habe es wie nicht gecheckt, dass ich nichts verstehe. Also, nein, ich habe immer das Gefühl, ich verstehe es nicht, weil ich intellektuell nicht auf der Höhe bin. Also vom Konzept her. Aber es sind wirklich eigentlich wirklich Sprachprobleme.
Sprachliche Hürden gewesen.
Ja, es war sprachliche Hürde gewesen. Und das war am Anfang irgendwie ein bisschen blöd gewesen. Aber auch lustig, wie irgendwie ist es mir egal gewesen, also wie ich nie wollte einfach irgendwie etwas machen. Also, das ist in dem Sinne nicht total wichtig gewesen, für mich, sagen wir, zu vorderst stehen und können theoretisch mitreden oder so. Das ist dann erst später gekommen. Der Anspruch an Ort. Also vom Mitdenken. Zuerst war es wirklich einfach, ich wollte machen.
Und hat es Videokünstler gegeben oder Künstlerinnen, die dich... besonders, die so wie Vorbilder gewesen sind für dich?
Nein, ich habe eigentlich auch lange nicht gewusst, was Videokunst ist. Also klar, dort ist schon irgendwie, glaube ich, das Pipi Lotti langsam gekommen oder so, aber Dadurch, dass ich in Genf war, war das nicht total aktuell. Die haben wirklich so einen anderen Zugang gehabt. Und ich habe dann, was eben, darum bin ich eben auch auf Genf noch, weil, stimmt, mit F&F sind wir schon mal da gewesen und die haben eine Videobiennale schon gehabt. Und die haben auch so riesige Sammlung schon gehabt. Und ich habe so gefunden, wow, okay, da hat sie irgendwie Material für mich rum. Und das hat dann auch wirklich dazugehört. Dann auch die positive Erfahrung von dem Festival. Und nachher eben genau, habe ich gefühlt, okay, das interessiert mich und auch die Art und Weise von Kunst machen. Ja, dann habe ich mit Silvi Defraui angefangen zu studieren. Und gleichzeitig bin ich dann eben einfach gerade schwanger geworden, schon im ersten Jahr. Und ich bin dann wieder nicht so viel in der Schule gewesen. Aber es war eigentlich noch lustig gewesen, als ich studiert habe, eben, dadurch, dass ich beide Kinder eigentlich hatte in meinem Studienjahr. Okay, hat sich das wie so ein bisschen verdünnt, sagen wir mal wirklich. Und ich habe dann aber nachher als Assistentin geschafft. Und dort habe ich wie wirklich studiert.
Direkt im Anschluss ans Studium?
Ja, und dort habe ich es dann wie mitbekommen. Weißt, also du, für mich war das die optimale Position. Mhm. Und zwar, dadurch, ich wirklich mehr auch mit einbezogen war oder mich mitverantwortlich gefühlt habe, dort habe ich wirklich auch viel gelernt.
Und die Sprache hast du auch besser können?
Ja, das auf jeden Fall. Und es hat mich auch irgendwie angefangen, wirklich mehr tiefgründiger interessieren. Also ich glaube, die Assistenzjahre sind wirklich für mich auch wichtig gewesen.
Und hast du aber in dieser Zeit Zeit gefunden für deine eigenen Arbeiten?
Ja, ich hatte immer ein Atelier. Mhm. Also eben, das ist auch der Vorteil von Genf. Weil das, was dann in Zürich vielleicht ein bisschen fertig war, in Genf natürlich noch weitergegangen. Also eben, wir hatten dort auch wirklich ein Haus besetzt gehabt, mit anderen Künstlern aus der Schule. Und haben das auch können kaufen als Genossenschaft. Also wir waren auch jung, irgendwie unter 30 gefunden. Ja, da muss man jetzt etwas machen und so. Und haben das irgendwie auf die Reihe gebracht.
Und wie viel Geld mussten ihr zahlen für das Haus?
Also wir haben es gekauft für 1 Million. Und nachher haben wir noch für 500.000 renoviert.
Und wie haben ihr das Geld zusammengebracht?
Ja, also mit Eigenkapital. Wenn man Genossenschaft ist, braucht es nicht so viel Eigenkapital. Ich weiß jetzt nicht mehr wie viel, aber einiges weniger als für Private. Und das ist dann, dass wir einfach alle haben müssen 20'000 Franken Anteilsschein haben, also jede Wohnung. Ja, und dann am Anfang natürlich haben alle gesagt, nein, das können wir nie. Also ich meine, wir sind wirklich ganz jung gewesen. Und dann natürlich, weißt du, alle Schweizer, nach 2-3 Telefonen haben dann alle irgendwie 10'000 Stutz gehabt. Mhm. Aber wir mussten auch politischen Druck machen, dass wir, also dass uns überhaupt das Haus verkaufen. Also wir haben dann müssen.
Wem hat es denn gehört?
Es war eigentlich ein Objekt, das, wie heisst das auf Deutsch, ein Office de Faite.
Vom Konkursamt.
Genau, vom Konkursamt. Und die wollten es uns natürlich zuerst nicht verkaufen, weil das war dort irgendwie, einfach ein bisschen Väterli-Wirtschaft. Und dann haben wir wirklich eine Pressekonferenz machen. Und dann haben wir dann wirklich das Dossier dann auch bekommen und haben dann wirklich auch können, uns präsentieren. Und dann zum Glück, also die Alternativbank war eigentlich die einzige Bank, die mit uns hat wollen, das Projekt unterstützen. Und das ist auch jetzt weiterhin so, also die Struktur ist immer noch dort, also es wohnen wirklich immer noch viele Künstler dort. Und natürlich hatten dann alle Familien gehabt und Kinder und eben voilà. Und das war auch eine total intensive, gute Lebenszeit gewesen. Und darum bin ich eben auch nicht so viel in die Schule, weil einfach eben das Häuserbesetzerzeug ist eigentlich immer noch weitergegangen. Das braucht einfach viel Zeit. Es kostet vielleicht nicht ein bisschen weniger, aber es braucht einfach viel Zeit.
Und dass du hast wollen Mutter werden?
Ja, unglaublich, aber wahr. Nein, das hat für mich irgendwie hier reingepasst. Jetzt im Nachhinein könnte man das auch anders machen, aber dort in dem Moment war das für mich wichtig. Also, was haben wir gesagt? Ich war Assistentin genau an der Schule. Das hat mir wirklich die Augen geöffnet, was zeitgenössische Kunst ist. Wie auch, sagen wir mal, das Kunstsystem funktioniert. Das habe ich vorher nicht gekannt und nicht gewusst. Auch organisatorisch habe ich dort einiges gelernt. Und dort, sagen wir mal, sind so meine eigenen Ambitionen dann wirklich zum Vorschein gekommen. Und gleichzeitig hatte ich eben die 2 Kinder, also ich bin immer mit meinem Lebenspartner zusammen und er hat auch immer gute Kinder geschaut, dass sagen wir, eine stabile Familienstruktur hatte. Aber trotzdem eine Art ein kleines Problem, eben eine junge Künstlerin mit zwei kleinen Kindern. Und dann war dann so meine Idee, weil natürlich ist an mich angetragen worden, als ich dann so früh schwanger war in der Schule, dass man nicht kann Künstlerin sein und Mutter. Also dass das eigentlich wie so eine Religion ist, Kunst. Entweder man ist ganz dabei oder man kann es vergessen. Und das war für mich natürlich sehr unangenehm gewesen und das hat mich auch, sagen wir, nicht tief innen verletzt, aber trotzdem in eine Situation hineingedrängt, wo ich mich eigentlich nicht wohlgefühlt habe. Und dann habe ich gedacht, ja, was kann ich aber mit, also es war ja doch meine Situation gewesen, und wie kann ich mit dem umgehen, ohne dass das eben so negativ belastet ist. Und habe dann eben angefangen, die ersten Filme machen, eigentlich mit meinen Töchtern. Und zwar sind das Videoperformances aus den 70er Jahren, wo eben genau also in dieser Sammlung waren, im Saint-Gervais. Ich bin dort die Filme anschauen, also so die wirklich Masterbänder. Und habe dann eine Auswahl getroffen von, ich glaube es sind 6 Videoperformance-Filme, die mir irgendwie gefallen haben. Also eben entweder aus einer feministischen Perspektive raus oder einfach aus einer Performance-Perspektive. Und das hat dann das erste, also das ist mal so eine kleine erste Serie gewesen, die hat ein Performing geheissen. Und dort haben wir ein Video, also es war alles im Kinderzimmer.
Aber wie habt ihr das umgesehen? Also du hast die Bänder angeschaut und hast die Scores noch dir gemerkt oder notiert?
Nein, also es ist, ich hatte verschiedene Arbeitsweisen gehabt. Also die gewisse Sachen habe ich abgefilmt, so mit einer kleinen Kamera versteckt in der Box. Wie zum Beispiel eben Bänder von Abramovic und dem Ulay. Mhm. Danach habe ich auch über ein Band von Dan Graham. Und dort zum Beispiel haben wir angeschrieben, sogar nach New York haben wir geschrieben, für Intermix, mhm, ob sie uns könnten eventuell Material zuschicken. Und das haben die dann auch gemacht. Also wirklich Sachen, die ich jetzt heute vielleicht nicht mehr mache, aber dort sehr motiviert war. Und unter anderem hat es dann auch wirklich ein Band gehabt, das ich nicht gekannt habe vorher. Und das war eben von der Carol Rusopoulos und der Delphine Sehring. Und das hat geheissen Scam Manifesto. Und nachher ist auch
das
noch...
Das ist auf der Basis von der Valerie Solanas, ihrem Scam Manifesto.
Ja, genau. Und das sind eigentlich so zwei wirklich deux grandes dames de la Videopolitik Feministe. Française, aber Carol Rusopoulos ist eigentlich eine Schweizerin. Mhm. Aber sie hat die erste Videokamera gehabt, wie der Godard. Also wirklich zwei Schweizer in Paris, oder, in den 70er Jahren. Aber Carol Rusopoulos, sie hat vor allem wirklich elle a filmé toute la lutte féministe. Mhm. Und der also Godard, also wirklich die feministische
Kampf.
Oder? Kampf, genau. Also, und auch die ganze soziale wirklich Bewegung der Frauen. Mhm. Und der Godard hat dann eben voilà, angefangen, Cinema zu machen. Und sie ist eigentlich wirklich mehr aus dem Journalismus rausgekommen. Und gleichzeitig war sie wirklich gut befreundet mit der Delphine Sehring. Delphine Sehring war eine Schauspielerin von der Nouvelle Vague. Mhm. Die aber selber auch Feministin dann war. Einfach auch aus dem Grund heraus, weil die Schauspielerin eben in der Nouvelle Vague so das Leitmotiv war, «Sois belle et toi», mhm, also trotzdem immer noch.
Also bist schön und hebt Schnurren.
Genau, das ist so wirklich. Und eben, sie hat, also eben, das hat sie eigentlich so dann denunziert in dem Sinne. Ja. Also eigentlich, was heisst ihr Schauspielerin sein, der Nouvelle Vague? Also eigentlich eine innere Kritik schon von dem, was vor Ort passiert ist. Und die zwei Frauen sind wirklich befreundet gewesen und haben dann auch ganz verschiedene Filme gedreht miteinander. Also, und auch wirklich viele ganz lustige Sachen auch. Und unter anderem haben sie eben einen kurzen Film gemacht mit dem Text von der Valerie Solanas. Wie sie haben eigentlich einen Verleger finden, einen französischen, für den Text.
Das hat es noch nicht gegeben auf Französisch?
Doch, es hat es gegeben, aber es ist nicht mehr vertrieben worden. Voilà. Mm-hmm. Also nur, um ein bisschen den politischen Kontext zu sagen. Und das ist wirklich so, sagen wir, die ganze französische Kultur, die dann auch angefangen hat, für mich funktionieren. Also in dem Moment, und wo ich auch eben angefangen habe, nachher zu verstehen, was da abgelaufen ist, auch historisch. Und nachher ist noch ein anderes Band gehabt.
Ja, jetzt soll ich dich schnell unterbrechen. Hat dich das gereizt, dass das auch eine Seite war, wo viel weniger bekannt war?
Ja, also für mich ist das wichtig gewesen. Ich habe gefunden, sie haben total eine so radikale Position gehabt, wo ich eigentlich schon viel weniger gekannt habe, auch, also sagen wir in den Kunstvideos oder eben Sachen, die uns auch in der Schule gezeigt worden sind.
Ja.
Also wirklich so eine aktivistische Komponente. Und ich habe mich dort sehr zuhause gefühlt.
Ja.
Und das war auch wirklich ein lustiges Band gewesen. Und wir haben dann das einfach, also wir haben wirklich Remakes gemacht, oder? Also wie wir das halt hier in diesen Jahren auch viel gemacht haben, aber ich habe es mit meinen Kindern gemacht. Und ein anderes Band war noch von der Martha Rossler, Semiotic of the Kitchen. Und dort haben wir eine Art erstes Mal wirklich angefangen, auch Text zu benutzen.
Ja,
also ich mache eigentlich ein Alphabet mit den Küchenutensilien.
Mhm.
Also das war eigentlich die Idee gewesen, eben the language of the kitchen. Mhm. Und gleichzeitig habe ich es interessant gefunden, weil unsere Kinder sind wirklich noch klein gewesen da. Also sie haben angefangen, also so, Stella ist wirklich so es ist wirklich etwas gewesen, was sie am Lernen war, das Alphabet. Und ich fand das eigentlich noch gut. Also eben die Idee war eigentlich, Sachen zu finden, die sie machen können. Sagen wir, wo nach in einem Kinderumfeld stattfinden. Voilà, das war so ein bisschen der Eingang gewesen. Und das war die erste Serie gewesen. Und nachher habe ich gefunden, ja, aber die Kunstwelt, das ist so, wie soll ich sagen, das ist so eine geschlossene Welt. Ich möchte eigentlich gerne aus dem raus, also eben nicht nur Remakes und also autoreferenziell arbeiten. Und habe dann eben den ersten Text gefunden von Walter Benjamin, der mich wirklich ganz tief berührt hat. Und das heisst Proletarisches Kindertheater. Und es ist eben ein Text, den er in einer Radiosendung gemacht hat. Und der hat es aber nur auf Deutsch gegeben. Und ich habe aber gefunden, oh ja, ich würde wirklich gerne den Film mit meinen Kindern drehen, also den Text aufnehmen. Und ich habe dann den auf Französisch übersetzt, also übersetzen lassen. Das ist dann so wirklich so der erste, sagen wir, eigene Kreation gewesen mit den Kindern. Und dort sind wir dann auch raus, also nachher haben wir immer von außen, also einfach im öffentlichen Raum gedreht. Das war wirklich so ein Bruch gewesen. Und das ist mir auch wichtig, wirklich so im öffentlichen Raum zu sein. Also auch aus dieser ganzen Kunstgeschichte aus einer Art wieder rauszukommen. Also es ist nicht wie dann, ist jetzt eigentlich so die ersten 6 kleinen Filme sind so wie ein Sockel geworden für mich. Dann wirklich für den Rest der Arbeit.
Und wo du angefangen hast, rauszugehen, hast du von Anfang an so sehr ausgesuchte Locations gewählt? Oder ist das am Anfang vielleicht noch ein bisschen beliebiger gewesen?
Nein, also ich bin wirklich auch von der benjaminischen Theorie ausgegangen. Also wir wohnen ja auch irgendwie so ein bisschen außerhalb. Also nicht wirklich außerhalb, aber es ist schon ein bisschen Banlieue. Also das heisst einfach wirklich mit Blöcken. Und ich habe gefunden, ja, das ist doch wirklich auch ein benjaminisches Bild von der Stadt, eben, wo er ja auch sagt, man soll irgendwie die Stadt von außen her erkundschaften und dann ins Zentrum kommen. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre ein guter Ort, um wirklich auch dann das gerade dort zu drehen. Und ich wollte immer eigentlich dort arbeiten, wo wir auch gehen posten. Weißt, ich kenne alle Ecken dort, ich weiß genau, wie es aussieht. Das ist nicht etwas, das ich künstlich herstellen muss. Es ist eine Art wie so ein ganzes natürliches Territorium. Ja, das war mir wichtig gewesen. Pour un théâtre prolétarien, pour enfants. Das ist es, glaube ich. Nein, eben. Also, das ist auch so, weil die Titel sind übernommen von den Originaltiteln vom Text. Weil ich eigentlich nicht will, in dem Sinne Text verfremdet arbeiten, sondern wir haben nur ein bisschen abgeändert. Also, nicht vereinfacht, sagen wir, es ist nicht eine Kindersprache, es bleibt wirklich eine intellektuelle, also der Satz und die Satzbildung und wie es gesprochen wird, ist ja eigentlich eine intellektuelle Erwachsenensprache. Und durch das, aber unsere Kinder, also meine Kinder, das rezitieren, gibt es wie den l'effet de distanciation. Wie aus dem Brecht, also dans le théâtre
Christian.
Und der findet wirklich statt, durch das eigentlich wirklich den Text sagen wir wirklich Standard ist, also Original, aber er wird getragen für die Kinder.
Und aber also wie alt sind sie dort gewesen?
Ja, also wir haben angefangen. Stella war etwa 6 und Lucy 10.
Und dann haben sie haben wahrscheinlich nicht verstanden, wirklich, was sie gelesen haben.
Ja, also das war immer eine grosse Frage. Wie die didaktisch wirklich ihnen mitzuteilen, was, um was es geht. Also das war eigentlich für mich nicht vordergründlich. Wichtig war, dass wir wirklich einen guten Film machen können. Also sagen wir, dass sie spielen. Also spielen oder etwas eine Person werden. Und ich bin eigentlich wirklich davon ausgegangen, dass durch den Prozess des Films auch der Inhalt überkommt. Also wirklich durch das, also dass es durch den Körper durchgeht und durch den Geist, also eben wirklich durchs Wesen, dass dann eigentlich wie Message übergeht.
Und hast du sie müssen überzeugen oder sind sie von Anfang an Feuer und Flamme gewesen?
Nein, also ich meine, das ist natürlich immer ganz schwierige Situationen gewesen, weil ich will etwas von ihnen oder kann etwas von ihnen wählen und mir ist es wichtig gewesen. Und sie haben natürlich gewusst, sie können auch dagegen steuern. Es hängt ja wirklich viel von ihnen ab. Also wenn sie
können dich erpressen.
Ja, also gleich, wir können uns gegenseitig erpressen. Also sagen wir, es sind eigentlich nicht so einfache Situationen gewesen. Aber gleichzeitig, ich habe mir von Anfang an gesagt, ich will nicht in unserem Privatleben intervenieren. Ich will nicht, dass unser Leben ein Kunstwerk wird. Ich will auch nicht sie filmen in unserem, ich weiß auch nicht, in unserem
Morgenessen.
Genau, einfach im Familienleben und in ihrem Intimleben. Und durch das habe ich gesagt, okay, wenn wir filmen, dann ist es wirklich wie ein offizieller Dreh. Und das war dann meistens auch so, also immer gewesen. Und wir haben eigentlich immer in den Ferien gefilmt. Wenn sie in Ferien gehabt haben, haben wir einen Film gemacht.
Ja, und dadurch, dass auch eine Crew rum ist, es gibt ja schon dann auch eine andere Atmosphäre.
Ja, ja, nein, auf jeden Fall. Und dann haben sie auch gesehen, dass nicht nur wie soll ich sagen, dass nicht nur ich das verkörpere, eine Art Kino, also eine Art Le Désir du Cinéma, aber dass das etwas ist, wo das Allgemeingut ist.
Wo andere auch tragen.
Genau. Und das war eigentlich wirklich eine gute Sache gewesen, mit Professionellen zusammen zu arbeiten. Es hat auch gewisse Filme gegeben, die ich auch also La Direction d'Acteur abgegeben habe, um genau den Druck ein bisschen wegzunehmen, eben den Mutterdruck, Kinderdruck. Ja. Und das ist wirklich auch, das ist wirklich gut gewesen, wenn es schwierig ist von der Situation her. Also das ist dann... Das
Coach
ist,
oder
ja,
so?
Ja, Coach eben zum Beispiel, sie hat dann auch mit ihnen gelernt, also Text auswendig gelernt und eben wie man das dann auch wirklich kann bringen. Aber das war auch ein Film, gewesen, wo wir wirklich ein Jahr lang daran geschafft haben und das war auch unlässig gewesen. Wir sind eben dann in Rom gewesen, im Schweizer Institut und ich habe eben einfach, ja, also ich bin mit den Kindern runter und wir haben dort eine Wohnung gehabt und ich konnte wirklich ein Jahr den Film vorbereiten und dann am Schluss den drehen. Und sie haben am Anfang nicht Italienisch reden. Und dann, wo wir eben wirklich am Schluss des Jahres, haben sie Italienisch können und haben auch wirklich den Text alles auf Italienisch können reden.
Und wie hast du den Film finanziert?
Ja, also unterschiedlich. Manchmal haben wir wirklich gar kein Geld gehabt. Dann haben wir einfach wirklich mit dem halt geredet, was wir hatten. Die Kamera ausgelehnt und Zeug und Sachen. Und wenn wir Geld hatten, also ich habe auch immer also Anträge gestellt für meine Projekte. Und in Genf gibt es eigentlich etwas, was eigentlich noch gut ist für Künstler, wo eigentlich, du kannst wirklich Produktionsgeld anfragen. Und das wird also nicht immer unterstützt, aber ich kann einige von meinen Filmen können mit, sagen wir, also...
Das ist die öffentliche Hand oder eine Stiftung?
Öffentliche Hand. Le Fonds Municipal, der kommt einfach. Und also es gibt auch andere, also eben, wir könnten auch noch weiter aus... Aber ich will nicht die möglichst grössten Budget, ich will nur ein Budget, wo ich kann drehen kann. Es ist dann nicht immer darum gegangen, noch mehr Geld zu finden und so. Also ich will dann nicht, weißt, wirklich dann so, mir ist dann gleich, mit was wir drehen, jetzt schlussendlich. Ich brauche nicht die neueste Kamera oder so. Okay, wenn es jemand hat, dann nehmen wir es. Aber es ist nicht etwas, wo ich finde, ja, wenn wir nicht das und das Material haben, dann drehen wir nicht. Das ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich mehr die Idee, okay, wir brauchen ein bisschen Geld, dass wir professionell arbeiten können. Aber nachher arbeiten mit dem, was rum ist.
Und oft war wahrscheinlich die Finanzierung auch nicht bis ans Ende gedeckt. Und du fängst trotzdem
Oh. Ja, also ich habe einen Film, den wir dann wirklich selber produziert haben. Und es ist eigentlich wirklich ein schöner Film, aber den hat noch nie jemand gesehen. Also durch das, er autofinanziert worden ist, hat, voilà, er hat noch nicht sein Publikum gefunden. Mhm. Also er gehört schon zu der Serie, er ist drin, aber... Also wie soll ich sagen, er ist wie nicht selber rausgekommen. Mhm. Er gehört einfach wieder zu der Serie. Und dort haben wir dann aber, habe ich dann etwa 2-3 Jahre lang einfach wirklich noch wirklich ein Zeit gebraucht, bis wir das können wirklich produzieren.
Und die Arbeit mit deinen Töchtern, die hast du 10 Jahre verfolgt. Da gibt es 6 verschiedene Filme.
Warte, ich muss mal schnell erzählen, ich weiß es eben auch nicht genau. Ja, ungefähr 6 oder 7.
Und dann, wie ist die Idee gekommen, das Buch über die, also das Buch, das du jetzt veröffentlicht hast, das Jahr Homeschooling, wie ist es zu dem gekommen?
Ja, also ich habe eben dann angefangen, auch viele in Italien zu arbeiten. Das ist eben wirklich noch lustig gewesen. Ich habe natürlich nie gedacht, dass mein italienischer Name auch Vorteil hat. Also, zum sagen, Kunst ist eigentlich ein sehr nationalistisches System immer noch. Und auf jeden Fall habe ich dort ausstellen und habe aber auch wirklich ein paar ganz interessante Frauen kennengelernt. Also sagen wir mal, das muss man auch sagen, die Arbeit ist eigentlich nur von Frauen getragen worden. Also es hat schon 2-3 Männer, die sich mal so ein bisschen angemeldet haben, aber wirklich, dass wir wirklich vorwärts haben können machen, das ist immer von Frauen gekommen.
Das Buch jetzt oder auch schon in der Videoproduktion?
Ja, auch in der Videoproduktion, aber auch in der Ausstellungssituation. Es sind immer Frauen, die mich einladen. Auch jetzt, als ich in Los Angeles war, wirklich nur Frauen, die dann gekommen sind für die Buchvernissage.
Du hast eigentlich 2 Buchvernissagen gemacht, oder? Zu Genf hat es auch eine gegeben.
Ja, also die Idee war wirklich, dass ich eben das Buch, ich kann das unbedingt wählen. Nein, also
aber es ist... Aber das Buch zum Film, hat es einen Stills? Ich habe das Buch ja noch nicht gesehen. Ja. Hat es Stills drin? Oder, was, ja. Oder sind Texte zum Teil abgedruckt? Oder?
Also eigentlich, was ich wirklich wählen kann, ist... nein, es ist so gesagt... Es ist, also, eben, die Italiener sind an mich angekommen und sagen, okay, wir könnten das Buch machen. Und das, also, das hätte ich in der Schweiz nicht können machen, sagen wir mal. In denen, also mit guten Verlagen arbeiten. Und dann habe ich das habe ich natürlich lässig gefunden. Und ich habe aber gesagt, ich will unbedingt das Künstlerbuch machen. Ich will nicht also ich will keinen Katalog in dem Sinn. Und dann, aber für das Künstlerbuch hat es wirklich etwa ein Jahr gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was für eine Form das kann annehmen. Weil eben genau mit den Videostils ist es immer das Theater, um das irgendwie dann in eine Buchform zu bringen. Weil du hast ja verschiedene Formate und alles eben. Und das habe ich dann wirklich alles konzeptuell können lösen. Und es hat, sind eigentlich alle Texte drin, die geredet werden. Aber die Italiener, sie haben nur auf Englisch das Buch rausgegeben. Und ich habe so gefunden, nein, aber meine Filme haben nichts zu tun mit Englisch. Und nachher habe ich gemerkt, aber ich könnte ja die Untertitel benutzen. Und jetzt sind eigentlich wie alle Untertitel sind Text geworden für den Film, für das Buch. Also von dem her ist es auch noch interessant. Weil auch mit den Untertiteln, es hat auch lange gebraucht, eben, bis ich das mal alles untertitelt hatte. Weil zuerst habe ich natürlich nie etwas untertitelt. Ich habe das total blöd gefunden. Und dann habe ich gefunden, nein, vielleicht ist es schon noch gut. Weil wir haben eben, die einen Sachen sind auf Italienisch gewesen, die anderen auf Französisch. Also auch innerhalb von der Serie, also von den Filmen, wirklich ganz verschiedene Sprachregionen. Und gleichzeitig hatte ich auch deutsche Texte gehabt. Also zum Beispiel, es ist eben auch lustig, eigentlich, wenn ich meine Filme zeige in einer gewissen Kultur, dann werden die von dieser Kultur kommen, am besten aufgenommen. Und das ist aber auch interessant, aber gleichzeitig müssten, also die Idee ist ja von diesen Filmen, dass eine Art so wie ein kultureller Brückenbauer ist, oder? Und für das habe ich dann wirklich müssen die englischen Untertitel machen. Aber die habe ich dann auch können brauchen, eben für das Buch.
Und liegen die Filme bei?
Nein, ich kann nicht wollen, eben genau, ich nicht wollen, einen DVD machen. Ich finde, das ist ein bisschen Umweltverschmutzung. Mhm. Und darum habe ich mich entschlossen, eigentlich eben auf meiner Webseite kann man die Filme anschauen. Wirklich, also auch im Sinn von Sharing. Und eben, Frauen haben eh nie Geld, um irgendetwas zu kaufen, aber wenigstens kann man ja im Internet Zeug anschauen. Nein, das ist
sag mir... doch deine Webadresse.
Ja, also es ist... angelamarzullo.ch. sagen wir, es ist eine Art wie ein philosophischer Diskurs, der sich wirklich über Jahre hinwegzieht. Und es war überhaupt nicht als Serie gedacht, sondern es ist halt wie jedes Jahr wieder ein neuer Text dazugekommen, wo ich gefunden habe, das muss jetzt unbedingt irgendwie ein Film werden. Und ich habe dann auch immer eben, Verhandlungen mit den Kindern sind auch immer schwieriger geworden. Also die Vorverhandlungen, weil sie haben ja dann mit der Zeit wirklich gewusst, das ist viel Arbeit, einen Film machen. Es braucht wirklich Zeit und Energie und Nerven. Und also bis ich dann auch angefangen habe, meine Kinder zu zahlen. Und ich habe das dann auch budgetiert. Und also die Budget, die dann angenommen worden sind, ist ja gestanden, eben 1'000 Stutz für die einen und 1'000 Franken für die anderen.
Aber ich denke, es ist, wenn du das machst, dann, wenn du diese Art von Arbeit gemacht hast mit einem Text, mit einem zweiten Text, das ist ja auch ein Üben und du wirst auch besser in dem. Es ist eigentlich sehr nachvollziehbar, dass du dann Bock hast, das auch weiterzumachen. Und wenn du liest ja sowieso und ab und zu, also und es gibt einfach die Texte, die einem wirklich so flashen oder wo hängen bleiben und wo man will etwas daraus machen. Und wenn du hast das wirklich zu deiner Praxis gemacht, ich finde das völlig nachvollziehbar, dass es zu einer Serie geworden ist.
Ja, aber ich glaube, wenn ich es als Serie gedacht hätte, hätte es mich wie verdrückt im Voraus. Und ich hätte auch nicht, also jetzt sieht es so aus, wie weißt, alles so vorgeplant und eben alles ist durchstrukturiert und so. Aber die Sachen wirklich müssen eigentlich ihren eigenen Platz finden. Und das, dem habe ich auch so Freude jetzt. Also sage ich mir jetzt im Nachhinein, wo ich finde, ah ja, fucking good work. Aber es war jedes Mal ein riesen Aufwand gewesen, auch wirklich eben. Und ich habe dann manchmal auch gesagt, okay, wir gehen nicht in die Ferien, bis der Film fertig ist. Also wirklich, weißt du, also auch innerhalb wirklich so müssen, sagen wir, eher eine autoritäre Position auch eingenommen, vis-à-vis meinen Kindern gegenüber.
Und jetzt, wo das Buch veröffentlicht ist und du hast es in Los Angeles können präsentieren und zu Genf, und ist das für dich, hat sich ein das Gefühl, eben so ein genug blöd, das tönt sowieso...
Nein, okay, es hat mich total erfüllt. Nein, wirklich. Also ich habe wirklich, also ich habe ganz richtig Freude, dass die Arbeit wirklich so konsequent auch ist. Und ich komme auch je länger, je mehr raus, was ich überhaupt gemacht habe. Also das ist mir auch wichtig mit dem Buch, eine gewisse Distanz können installieren und dann einmal überlegen, was ist dann wirklich passiert. Und eben das dann einmal im Nachhinein durchstrukturieren. Und ich glaube, für mich ist es wirklich ein wichtiger Meilenstein gewesen. Und ich habe dann auch Geld bekommen von Pro Helvetia, sagen wir, also weißt, wirklich so mal die ersten außerhalb von Genf, also wirklich mal so ein bisschen auch gesamtschweizerisch hat es angefangen, ein bisschen sich umzusprechen, dass das unterstützbar ist. Das ist mir, das
welche,
ist mir
auch sehr wichtig. Aspekt haben Sie unterstützt, deine Reise in die USA?
Das haben Sie unterstützt und auch das Buch. Ja.
Also aber, die Produktion?
Ja, Publikation haben Sie einen Teil auch unterstützt. Und das war für mich total wichtig. Ich kann einfach nicht eine Publikation machen, die nicht unterstützt ist. Wie ich weiss, also weiss, Künstlerbücher gehen manchmal einen Kübel ab und so. Und ich habe dann gesagt, okay, wenn wir etwas machen, dann muss es wirklich rauskommen. Und ich bin auch wirklich etwa ein Jahr dahinter gewesen, dass dann das auch wirklich jetzt fertig geworden ist.
Wo ist es gedruckt worden?
In Italien, in Rom.
Du bist zufrieden?
Ja.
Schön.
Nein, die haben wirklich gut geschafft. Also von dem her war es für mich wirklich eine positive Erfahrung gewesen. Ich habe zuerst gedacht, nein, ich bin in Genf und sie sind in Rom, wie soll denn das funktionieren? Und so. Und es geht. Es ist gegangen. Aber ich habe schon auch... Also das Einzige, was mir noch wirklich jetzt so ein bisschen, aber gut, das ist halt für alle Künstler, ich habe an dem Swiss Art Awards mitgemacht letztes Jahr, auch mit diesen Filmen. Und ich habe dann den Preis nicht bekommen und ich bin wirklich, also es hat mich wirklich noch mal mögen.
Und hast du das erste Mal mitgemacht?
Nein, es ist etwa schon mein fünftes Mal. Also sagen wir mal, eben ich kenne ja die Leute, also ich meine, die kennen ja meine Arbeit. Und ich bin dann wirklich am nächsten Tag, die haben dann so, machen so ein Gespräch eben für die Künstler, für die Unzufriedenen. Und ich bin dann dort wirklich nochmal, habe ich müssen nochmal für meine Arbeit anstehen. Und ich habe es dann auch gemacht und das war auch okay gewesen. Und gleichzeitig bleibt das einfach irgendwie... Also das heisst nicht, für mich ist nicht, dass die Arbeit nicht mehr existiert, weil sie nicht den Preis bekommen hat. Aber für mich ist es wirklich einfach problematisch, zu wissen, warum habe ich den Preis nicht bekommen. Und ich wollte eigentlich herausfinden, was die Argumentation ist. Voilà.
Und hast du Antworten bekommen?
Ja, ich habe schon Antworten bekommen. Nein, es war wirklich eine komische Situation, weil also einerseits sind die Filme wirklich als Chef-d'œuvre aufgenommen worden.
Mhm. Also als Meisterwerk.
Ja, wirklich, und als wirklich Öffnungen und Sachen, die es braucht. Und so, also wirklich so positiv bewertet. Und gleichzeitig habe ich eben formell ich habe es ausgestellt, die Einkaufswägeli. Und aber die Einkaufswägeli kommen auch im Film vor. Also eigentlich habe ich ein Element wieder rausgenommen. Und das Problem war der Einkaufswagen. Aber also für mich, ich weiß, das war ein bisschen heikel und ich habe ein Risiko, also das habe ich schon im Voraus gewusst, dass ich ein Risiko eingehe mit dem. Und gleichzeitig war es mir total wichtig, eben dann auch nicht, weil ich jetzt den kannst ausstellen, wieder total konventionell werden. Ich meine, all die Texte, in denen geht es ja um das. Désobéissance, neue Formen finden, eben Formen aufbrechen. Und ich wollte nicht wollen, im Ausstellungsraum wie soll ich sagen?
Blackbox machen zum Beispiel, oder ja. So fast eine Kinosituation.
Ja, oder etwas weiss, ich meine, einfach so etwas, wo du weisst, okay, das ist neutral. Und ich wollte sie aber auch nicht auf Sockel stellen. Also voilà, es war ein bisschen kompliziert für mich. Und gleichzeitig habe ich gedacht, okay, wenn ich sie in die Wägele stelle, gut. Es ist, für mich ist es nicht das Problem.
Was sind Monitore in der Wägele
gestellt? Ja, aber die Monitore sind eigentlich aus der, also es war auch noch so eine kleine Medieninstallation im Sinn von den letzten 15 Jahren. Sagen wir mal, es war nicht nur einfach eine Wägele, sondern hat eben auch noch eine Mediengeschichte gehabt. Nein, aber einfach, ich habe wirklich dann müssen diskutieren und es ist wirklich wieder um die Diskussion gegangen, okay, wer stößt das Wägele, wer geht posten? Und die einen stoßen nie ein Wägele und die anderen nehmen nur das Körbli. Also ich meine, es geht wirklich um das noch. Wer bist du in dieser Welt, oder? Also, und das hat mich dann wirklich wieder betroffen. Also die Wägele-Phobie.
Und hast du mit Jury, das sind Jurymitglieder gewesen, die geredet haben mit dir?
Was ein bisschen rausgekommen ist, also jetzt ohne ins Detail gehen, es war eigentlich gewesen, dass sie das als zu alternativ, also zu, also sie haben mir gesagt, das ist Zafarei, ja. Ich so, okay. Also es geht eben wirklich um so Sachen. Und ich habe gesagt, okay, wenn es halt Zafarei für euch ist, dann ist das für mich okay. Aber eben, weil ich habe nicht gedacht, dass eine Diskussion um so Sachen läuft. Und, aber es war kein Buff.
Und wie hast du die gefilmt? Also das war jetzt das erste Mal, dass du sie gesammelt gezeigt hast. Wirklich so als, also, und das ist es, schaust du die Filme als einzelne Werke oder als ein Werk?
Also ich habe es zum Beispiel jetzt eben in Los Angeles erst mal im Kinosaal gezeigt. Irgendwie, es ist, alle miteinander sind 1 Stunde und 10 Minuten. Und das funktioniert auch. Also was dort auch noch wirklich interessant ist, wenn man es also als One-Movie zeigt, ist eben, dass man wie sieht, auch wie Kinder wachsen. Also du kommst das wirklich so ein bisschen mit über, was eigentlich vom Anfang bis zum Schluss passiert. Was in der Installation weniger... es ist wie so ein bisschen zersplitterter. Aber für mich auch, es funktioniert auch als Installation.
Ja, ich kann auch nicht das, ich kann das auch nicht immer gleich aufnehmen, so absagen. Und gleichzeitig ist es dermaßen ein Teil des Kunstschaffens. Du musst immer mit dem rechnen und auch mit den Argumenten.
Mhm.
Wo, das sind einfach verschiedene Auffassungen, verschiedene Wahrnehmungen, verschiedene Meinungen, viele verschiedene Egos.
Ja, ja, und gleichzeitig musst du wirklich wieder ranstehen. Also das habe ich einfach irgendwie, also das ist ja gut, das ist eigentlich auch nicht das Problem, aber manchmal denke ich so, eben, es könnte jetzt auch einfach mal ein bisschen fliessen.
Mhm. Hast du eine Galerie?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Also das heisst, du wünschst dir so eine Zusammenarbeit?
Ja, nicht unbedingt. Also ich mache jetzt meine erste Einzelausstellung im Januar in Genf, also in einer Institution, in der, voilà, Le Centre de la Photographie. Aber es geht dort nicht um Kinderfilme, sondern eben um meine ganze Performancearbeit, die ich jetzt auch wirklich, sagen wir, auch noch in diesen 10 Jahren parallel zu den Filmen gemacht habe. Und es ist eigentlich nicht eine Abschliessung, aber es ist auch so ein bisschen eine Gesamtrückschau auf die ganze Arbeit. Wie mir ist es immer wichtig gewesen, eben noch nicht alles auf den Kinderfilm haben, also obwohl mir die sehr wichtig und am Herz gelegen sind, aber eine Art wie auch parallel wirklich an meiner, sagen wir, wirklich ganz eigenen Struktur weiterarbeiten. Und darum habe ich da wirklich immer mit denen, ist es mir wirklich wichtig, die Performance-Arbeit weiterzumachen.
Und zeigst du Videos von den Performances?
Ja, aber die Idee ist eigentlich wirklich mehr, was ist dann, was ist Foti, was ist Performance, also wirklich mehr so die Spannung zwischen dem Fotograf und der Fotografie und der Live-Performance und der Reste und ja, und noch ein paar. Also der Titel von der Ausstellung ist Feminist Energy Crisis. Also sagen wir, dort passt einiges rein.
Und hast du gewisse Fotografinnen und Fotografen, die immer wieder deine performativen Arbeiten dokumentiert haben? Oder ist das, wie ist das am nächsten Stand gekommen?
Nein, ich hatte Unglück gehabt, weil sie eigentlich wirklich meine beste Freundin. Und sie hat mich begleitet, bevor überhaupt irgendjemand mich angeschaut hat in Genf. Und sie ist eine gute Fotografin und wir haben viel miteinander zusammen geschafft.
Wie heisst sie?
Sandra Pointe. Und wir haben auch viel von außen geschafft und wir haben uns immer bestens amüsiert. Also von dem her, das ist eigentlich eine ganz gute Vertrauensbasis. Und jetzt auch in dieser Ausstellung ist etwa 99% ist eine Realisation, die Fotografie ist von ihr. Mhm. Ohne sie hätte ich kein Dokument, sagen wir mal, oder nicht von dieser Qualität. Und die Ausstellung könnte ich wirklich nicht machen.
Und vielleicht, um nochmal einen Bogen zurückzuschlagen zu deiner Fußball-Vergangenheit. Hast du Körperarbeit betrieben, um deine Performance vielleicht zu schärfen? Oder ist das etwas, wo dir einfach liegt? Oder wie hast du das entwickelt, deine Körpersprache?
Also, ich habe eben nicht Performance studiert. Darum bleibt das eigentlich noch für mich so wirklich so ein Experimentierfeld. Ich habe eigentlich auch lange gebraucht, um herauszufinden, was das überhaupt heisst, das zu machen. Und ich arbeite eigentlich immer ohne Filet. Also das heisst, ich tue mich nicht in dem Sinn wirklich vorbereiten, also, sondern einfach an. Aber also das passt mir.
Aber inhaltlich tust du dich schon vorbereiten,
ja.
Aber nicht mit, nicht jetzt mit etwas
ich mache keine Körperarbeit. Nein, wirklich nicht. Aber es geht schon darum, wie kannst du irgendwie bei dir selber bleiben in diesem Moment. Das ist schon dann auch Thema geworden, wo ich dann auch angefangen habe, vielleicht mal einmal mit jemandem besprechen. Aber das ist erst so irgendwie in den letzten 2 Jahren aufgekommen, seit es Publikum gibt. Mhm. Also wie vorher hat es ja nie ein Publikum gehabt. Also schon, aber Leute, die ich kenne oder Passanten. Und jetzt, wo es wirklich, sagen wir, so in den Kunstbereich reingekommen ist, die Arbeit, dort ist es für mich etwas schwieriger geworden. Dort wird es auch interessant, in dem Sinn reibst du ja auch an einem professionelleren Publikum und an einem geübteren Blick. Und gleichzeitig musst du aber doch einfach, sagen wir, das machen, was du dir vorgenommen hast. Und es muss dann auch ein befreiender Moment sein. Art. Und zum Beispiel, was ich noch dann haben wir so umfragen bei anderen Performances, ist eben, ja, wie machen wir das dann nachher, oder? Weil über das redet nie jemand.
Aber also eben, unmittelbar nachher.
Mhm. Ja, also sagen wir, die 2 Tage nach der Performance sind wirklich Horror. Also es kommt darauf an, aber eben gehst du wie so in ein Loch rein. Und das ist wirklich bekannt bei den Performern und auch bei den Schauspielern. Das ist wirklich, aber das ist etwas, das sehr wenig thematisiert wird. Also die einen machen das irgendwie mit Alkohol, weißt du, so. Und die anderen und ich so am Anfang wirklich einfach so plattdruckt irgendwo im Atelier. Aber einfach so ein bisschen der Schock dann wieder, eben, wie gehst du eigentlich mit dem Gegenschock um und wie findest du dann auch wieder so ein bisschen zurück ins Leben? Das habe ich dann wirklich so ein bisschen auch müssen mit anderen besprechen, was die für Strategien haben.
Und was ist deine Strategie?
Ja, meine Strategie ist, das zu akzeptieren und wissen, dass ich nicht die Einzige bin.
Ruhe, oder? Wahrscheinlich die Zeit.
Oder du da, aber einfach, als ich herausgefunden habe, dass ich nicht die Einzige bin, habe ich gefunden, okay, das gehört wieder zu. Mhm. Kannst du es wie auch einstecken, sagen wir mal, oder besser einordnen. Und jetzt, also, aber ich habe eine neue Performance gemacht, vor einem Monat, in Bern, beim Kindli-Fressenbrunnen. Und es ist wirklich total, also sagen wir mal, das ist das erste Mal, wo ich wirklich riesige Freude hatte. Also auch, wo ich sie gemacht habe.
Hast du gemacht?
Ja, ich habe eine Ekografie gemacht. Wie sagt man das? Eine Ekografie, ja?
Ein Ultraschall.
Ja, genau. Ich habe mit einem Ultraschallgerät gearbeitet und einem Modell vor dem Kindli-Fressenbrunnen. Und ich habe noch zwei andere Frauen angefragt. Das ist auch das erste Mal, wo wir als kleine Gruppe geschafft haben, wo ich nicht allein bin. Und die eine Frau hat einen Vortrag gehalten, über, also auf Englisch, über «Les naissances monstrueuses au 17e siècle».
Mhm.
Und die dritte Frau hat Sound gemacht mit dem Ultraschall, so Ton. Weil das ist ja ein Ton, der auch wirklich an eine Grenze gehen kann. Also das war so ein bisschen unser Dispositiv gewesen. Und die Idee war aber eigentlich wirklich, es geht wirklich um Frauenkörper und Geobiologie und Hormonpolitik. Also eben, das sind so ein bisschen unsere Themen dort hinein.
Und wenn du Arbeiten machst, denkst du an dein Publikum?
Eben, das ist die Frage. Also ich hatte auch lange ein bisschen Mühe gehabt mit dem Publikum. Weil ich habe auch gewisse Arbeiten gemacht, wo ich mich wirklich abgrenzen vom Publikum musste. Weil, sagen wir, es sind Arbeiten, die für das Publikum auch schwierig waren. Oder auch nicht nur schwierig, aber auch violent, gewalttätig, sagen wir. Also wo ich wirklich mit gewalttätigen Symbolen geschafft habe. Das ist wirklich die schwierigste Momente mit meinem Publikum. Und jetzt habe ich eben eine neue Performance. Das ist ein bisschen weniger gewalttätig.
und allgemein, weißt du, jetzt, also jetzt nicht eine Live-Arbeit, sondern zum Beispiel ein Film. Denkst du dort jemals eine Art an eine Zielgruppe? Ist jetzt, mich kommt es einfach in den Sinn beim Drehbuchschreiben, wenn du an diesen Co-Produktionsmärkten, die ich jetzt mitgemacht habe, fragen sie dich eigentlich immer, wo siehst du deinen Film, wo würdest du dich positionieren, was ist dein Zielpublikum? Und ist das etwas, wo du dir überlegst oder wo dir auf deinem Weg, wo du jetzt bist, ist dir das schon nachgelegt worden, dass du das müsstest? Oder?
Nein, eben, was ich wirklich herausgefunden habe, ist, es funktioniert einfach bei den Frauen.
Mhm.
Und mit Männern wird es wirklich schnell schwierig. Aber für Frauen schafft es ganz viel Freiraum. Also auch also diskursiven Freiraum, aber auch körperlichen Freiraum. Und ich meine, also die Performance, die ich mache, geht auch um das, wirklich das Raum aufmachen. Und also darum habe ich auch wirklich wieder eine Performance machen im öffentlichen Raum. Also weißt du, wirklich zum sagen, also zum eine Präsenz hinein. Und ich, also jetzt im Nachhinein höre ich auch von vielen Frauen, dann weißt du, irgendwie 6 Monate später und sagen, hey, okay, du hast es gemacht, dann mache ich es auch.
Mhm.
Also es funktioniert.
Aber ich denke, wenn du, also du hast ja schon den Claim, feministische Künstlerin zu sein und natürlich gibt es auch, also es gibt ja auch männliche Feministen und, aber das ist halt einfach eine statistische Minderheit und wenn du sagst, es funktioniert bei Frauen, eben, es funktioniert vielleicht einfach bei Feministen.
Genau.
Und Feministinnen.
Ja, das ist mein Zielpublikum.
Ah.
Aber ja, gleichzeitig, ich meine, das ist ein bisschen, weißt du, ich meine, es gibt nicht so viele Feministinnen.
Nein, und es ist sowieso ein grosses Thema, weil du willst ja nicht in einem Ghetto bleiben, sondern irgendeine Art von Wirkung. Du willst auch eine Wirkung haben, denke ich.
Ja, wirklich. Also es geht wirklich um etwas auch real auszulösen, in dem Sinn. Aber voilà, mich stört die Etikette nicht. Ich nehme sie auch gerne ein, ich kann das auch überspielen, weißt du, ich meine, oder sogar aufspielen, sagen wir mal. Also ich kann das auch gut rien gerne. Aber ist klar, die Arbeit wäre gut, wenn die Männer auch mal wieder ein bisschen anschauen.
Aber ich meine, Wirkung hat deine Arbeit sowieso sicher schon ganz viel. Ich meine, nur schon deine Töchter, wenn sie haben nicht nur in den Film vielleicht mit gewissem Widerstand mitgemacht, aber sie haben dich gesehen, eigentlich jetzt ihr ganzes Leben lang arbeiten.
Mhm.
Und das hat sicher eine grosse Wirkung. Und wenn du und junge Künstlerinnen sehen deine Arbeit, das hat eine Wirkung. Mhm. Wenn du zum Beispiel wieder einmal gehst dozieren, dann kannst du auch wieder, ich denke, es gibt ganz viele Wirkungsfelder, wo du, und klar, ein Mainstream-Publikum wird nie deine Filme schauen oder in Ausnahmefällen.
Genau. Was auch so lustig ist, zum Beispiel, ich bin auch berühmt in der Queer-Szene, mhm. also für junge, schwule Männer, bin ich eben auch ein Vorbild. Mhm. Das finde ich eigentlich noch herzig.
Mhm.
Also von dem, es geht schon etwas auf, sagen wir auch jetzt. Mhm. Auch weil der Diskurs hat sich ja schon verändert in den letzten 10 Jahren. Also auch sagen wir wirklich intellektuell, es ist intellektueller geworden und es hat Schriften, die das begleiten. Also es ist nicht etwas, wo nicht nur ich selber herausgefunden habe. Und dort gibt es auch jetzt wirklich viel mehr Leute, die aktiv mithelfen und dabei sind.
Aber wo du studiert hast, ist eigentlich schon so, dort ist wirklich so Gender Studies, ist die gross eigentlich am Wachsen gewesen, oder?
Ja, und nachher ist eben der Queer dazugekommen.
Mhm.
Und jetzt sind einfach wieder neue Fragen offen. Ist das noch aktuell? Oder müssen Feministinnen momentan da stehen? Weil vielleicht in dieser Öffnung innen die spezifischen Probleme finden zu wenig Anklang. Das ist auch jetzt eine neue Diskussion, die auch angesprochen wird. Wo an mit dem Feminismus?
Ja, aber die Frage, die musst du nicht beantworten. Ich glaube, wenn du in diesem Diskurs drin bist, dann ist das ist mehr als genug.
Mhm. Aber ich merke, eben, der Feminismus kann jetzt eben einmal jemand anders angehen. Und das finde ich auch interessant.
Mhm.
Und zum Abschliessen, also zum Beispiel meine Töchter brauchen jetzt Film, um zum Beispiel ihren Freundinnen gewisse Sachen zeigen und erklären. Also von dem her ist es eigentlich wirklich noch herzig. Also es funktioniert auch, sagen wir, in diesem Kreis. Eine Art, hey, ich habe das mit 10 gemacht.
Toll.
Das Kamm-Manifesto. Das ist die Hausbibel. Ja. Also das Empowerment funktioniert.
Ja.
Und es geht schon um das. Und ich habe das auch von anderen Frauen bekommen. Also, ich denke, dort hat es für mich keine Frustration. Und dort bin ich auch zuhause.
Ja, das ist am besten, wenn du es weitergeben kannst, ist eigentlich das Beste.
Ja, ja, genau.
Toll. Ja, wenn wir abschließen.
Ja.
Danke vielmals.
Ja, merci dir.